Liebe Geschwister, der Predigttext für den heutigen Sonntag steht in Markus 10, die Verse 35 bis 45. Und ganz ehrlich, ich finde die Szene etwas kurios. Ich lese aus der guten Nachricht. Nicht herrschen, sondern dienen. Da gingen Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedäus, zu Jesus hin und sagten zu ihm: Lehrer, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was möchtet ihr denn? Fragte sie Jesus. Was soll ich für euch tun? Sie sagten: Wir möchten, dass du uns rechts und links neben dir sitzen lässt, wenn du deine Herrschaft angetreten hast. Jesus sagte: Ihr wisst nicht, was ihr da verlangt. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Könnt ihr die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? Das können wir, sagen sie. Jesus erwiderte: Ihr werdet tatsächlich den gleichen Kelch trinken wie ich und mit der Taufe getauft werden, die mir bevorsteht. Aber ich kann nicht darüber verfügen, wer rechts und links neben mir sitzen wird. Auf diesen Plätzen werden die sitzen, die Gott dafür bestimmt hat. Die anderen 10 hatten das Gespräch mit angehört und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus alle 12 zu sich und sagte: Ihr wisst, die Herrscher der Völker, ihre Großen, unterdrücken ihre Leute und lassen sie ihre Macht spüren. Bei euch muss das anders sein. Wer von euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer der Erste sein will, soll allen anderen Dienste leisten. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle hinzugeben. Die Jünger Jesu streiten darum, wer in der Herrlichkeit des Gottesreiches Jesus am nächsten sitzen darf. Ganz offensichtlich fand auch Jesus die Frage sonderbar. Er beantwortete sie jedenfalls nicht, sondern nimmt die Frage zum Anlass, etwas Grundsätzliches zur christlichen Ethik zu sagen. Aber da komme ich dann später zu. Zunächst mal geht es hier um die Konkurrenz der Menschen. Zum Menschsein gehört Konkurrenz. Schon als Kinder messen wir uns in verschiedenen Disziplinen. Wer kann lauter schreien? Wer kann schneller rennen? Wer kann höher klettern? Kennen wir, glaube ich, alle. Und Eltern, die nehmen sich erst ein Beispiel daran und messen sich mit anderen Eltern. Wessen Kind schläft eher durch? Wessen Kind spricht am ehesten? Oder läuft am ehesten? Geht schon früh aufs Töpfchen? Oder schreibt die besten Noten? Und zum Schluss halten viele Eltern ihr Kind für hochbegabt. Wir sind sowieso von lauter Wunderkindern umgeben. Aber es geht weiter. Im Beruf geht der Konkurrenzkampf weiter. Wer verdient mehr? Wer steigt schneller auf der Karriereleiter? Wer steht an der Spitze? Und weil uns die Konkurrenz im Beruf noch nicht genug ist, interessieren sich viele von uns auch noch für Sport. Und der Sport lebt ja geradezu davon, dass Menschen zueinander in Konkurrenz treten, um auszumitteln, wer höher oder weiter springen kann, wer die Champions League gewinnt oder deutscher Meister wird. Selbst um die menschliche Schönheit kann man einen Konkurrenzkampf vom Zaun brechen. Wer wird Germany's Next Topmodel? Millionen Zuschauer verfolgen wöchentlich die Dramen um die wahre Schönheit. Wir Menschen lieben die Konkurrenz und sie gehört auch zum Menschsein. Die Konkurrenz der Jünger. Die Jünger Jesu sind Menschen wie wir. Also treten auch sie in Konkurrenz zueinander. Jakobus und Johannes gehören zum engsten Jüngerkreis. Sie sind Brüder. Ihr Vater heißt Zebedäus. Deshalb werden sie auch die Zebedaiden genannt. Meist werden sie gemeinsam erwähnt. Und ganz offensichtlich ragten sie wirklich heraus unter den Jesus-Jüngern. Die Ansprüche, die sie anmelden, sind durch ihre Stellung durchaus gedeckt. Beide möchten ganz nah bei Jesus sein, näher als alle anderen. Auch Jesus hat die beiden gerne um sich. Die beiden Zebedaiden halten uns mit ihrem Kampf um den besten Platz im Himmel auf nette Weise einen Spiegel vor. Und Konkurrenz ist ja auch oft etwas Gutes. Konkurrenz ist Ansporn für technische und medizinische Entwicklungen, für Höchstleistungen in Sport, Musik, Kunst und Wissenschaft. Und Konkurrenz gehört auch zur Würze des Lebens. Damit das Leben nicht nur Durchschnitt und Mittelmaß bietet, braucht es Konkurrenz. Sie gehört zur Menschlichkeit. Unmenschlich wird Konkurrenz dann, wenn sie den anderen demütigt oder schädigt. Wenn man aus Konkurrenz zu unlauteren Mitteln greift und betrügt. Unmenschlich wird Konkurrenz dann, wenn man dem anderen die Grundlage zum Leben entzieht, wenn sie zum Kampf ums Dasein wird, wenn man dem anderen nichts gönnen kann. Wie man solch eine Konkurrenz vermeidet, lehrt eine Geschichte aus dem Alten Testament. Es geht wieder um Abraham. Abraham und Lot. Beide sind Nomaden und haben es zu einigem Wohlstand gebracht. Ihre Herden sind groß, so groß, dass das Land für beide nicht mehr ausreicht. Es kommt zum Zank und Streit zwischen den Hirten im Dienste Abrahams und den Hirten im Dienste Lots. Da schlägt Abraham vor, dass sie sich trennen. Und er gibt Lot freie Hand, welchen Teil des Landes er für sich und seine Herden wählt. Abraham lässt Lot den Vortritt. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten ziehen. Und willst du zur Rechten, so will ich zur Linken ziehen. Lot, nicht dumm, wenn er schon mal die Wahl hat, wählt das wasserreiche und fruchtbare Land am Jordan, sodass für Abraham nur das steinige, steile und unfruchtbare Bergland übrig bleibt. Abraham kann Lot das bessere Teil gönnen, ganz ohne Neid, ganz ohne das Gefühl, zu kurz zu kommen. auf die Länge der Zeit, darauf vertraut Abraham, wird es ihm gut gehen. Da ist er ganz voller Gottvertrauen. Bei aller Konkurrenz kommt es am Ende darauf an, dass wir nicht immer den besten Platz für uns beanspruchen, dass wir nicht alle Ressourcen für uns verbrauchen, dass wir aber so viel Gottvertrauen haben, dass wir uns auch am Glück und Erfolg des anderen mitfreuen können. Konkurrenz ist gut. Konkurrenz gehört zum Menschsein, aber zur Konkurrenz gehört auch, man muss auch gönnen können. Im nächsten Teil des Bibeltextes geht es um Demut oder auch nicht. Jesus stellt Jakobus und Johannes die Frage: Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Und direkt antworten die beiden: Ja, das können wir. Jakobus und Johannes wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, was Jesus bevorsteht. Ein paar Kapitel weiter im Markus-Evangelium wird Folgendes berichtet. Jesus nimmt Jakobus, Johannes und Petrus mit in den Garten Gethsemane. Jesus weiß, was ihn erwartet. Und er hat plötzlich Todesangst. Und sagt das auch seinen Jüngern. Er bittet Petrus, Jakobus und Johannes zu wachen, während Jesus betet. Jesus kommt zurück und die drei schlafen. Jesus ist offensichtlich enttäuscht oder traurig darüber. Seine engsten Begleiter lassen ihn in seiner Todesangst im Stich, und das gleich dreimal hintereinander. Der Geist ist willig und das Fleisch ist schwach, so lautet der Kommentar Jesu. Und diese Jünger wollen den Platz neben Jesus einnehmen? Geht es uns nicht auch manchmal so, dass wir schon wollen, aber dann doch zu schwach sind, zu vollbringen, was wir uns vornehmen? Für den Glauben und in der Nachfolge Jesu zu sterben, können wir uns das vorstellen? Wärst du, wäre ich bereit dafür? Ich denke, die Frage ist für uns hier und heute hypothetisch. Doch die Organisation Open Doors setzt sich weltweit für verfolgte Christen ein und berichtet aktuell von der größten Christenverfolgung aller Zeiten, laut Internetseite. Die meisten Christinnen und Christen werden Gott sei Dank nicht in dieser Weise für ihren Glauben einstehen müssen. Aber wenigstens das können wir tun, dass wir die Bekannten und auch die vielen zahlreichen Unbekannten Märtyrer nicht vergessen, sondern ihrer gedenken in großer Achtung und Verehrung. Ihr Tod verbreitet nicht nur Schrecken, er ist auch ein Zeichen dafür, dass der Glaube die Welt überwinden kann, dass Menschen dem Bösen widerstehen und selbst den größten Widerstand für das Gute einstehen können, gegen den größten Widerstand für das Gute einstehen können. Nun sind die großen Glaubenshelden und Märtyrer für uns wahrscheinlich eine Nummer zu groß. Daher fügt Jesus seiner Auskunft an die beiden Zebedaiden noch einen ethischen Lehrsatz für uns an. Wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Im Johannesevangelium ist solcher Dienst am nächsten, in der Erzählung von der Fußwaschung Jesu illustriert. Seinen überraschten Jüngern wäscht Jesus die Füße. Das Füßewaschen ist in der Antike ein Akt tiefer Demut. Denn nach den Sitten der Zeit handelte es sich um Sklavenarbeit. So ernst aber meint es Jesus mit der Nächstenliebe, dass der Herr und Meister selbst die Sklavenarbeit übernimmt. Wo können wir heute Diener sein? Was heißt dienen? Ich habe mal versucht, das rauszufinden, und es gibt viele Bedeutungen dafür. Und deswegen möchte ich mich hier auf eine beschränken. Dienen heißt, jemandem etwas Gutes tun, für jemanden da sein. So wie Jesus für uns Menschen gekommen ist, um uns zu dienen. Zur Ehre Gottes. Was geht? Glaube praktisch. So heißt das Thema unserer 40-Tage-Aktion. Deshalb möchte ich hier praktische Beispiele des Dienens nennen. Hier in der Gemeinde übernehmen viele einen regelmäßigen Dienst, nur allein schon für den Gottesdienst. Ob es der Begrüßungsdienst ist, der Technikdienst, der Beamerdienst, die Musikbegleitung, die Vorbereitung des wunderschönen Altartisches, das Herrichten des Kirchencafés hin und wieder, der Lektorendienst, der Kollektendienst, gegebenenfalls die Vor- und Nachbereitung des Abendmahls, die Kinderbetreuung und auch den Auftrag an den Kindern. Nicht nur während des Gottesdienstes, sondern auch in den anderen Gruppen. Und das ist ganz praktisch dienen. Und im Alltag? Wo dienen wir? Es beginnt in einer Beziehung als Paar damit, dass wir es gut miteinander meinen. Und das war ja dieses jemandem Gutes tun. Und wenn er mal wieder die getragenen Socken hat liegen lassen, nimm sie einfach und leg sie in den Wäschesack. Und wenn sie mal wieder die Zahnpastatube nicht verschlossen hat, mach sie zu und leg sie an ihren Platz. Denn weder die Socken bleiben liegen und die Zahnpastatube unverschlossen, um den anderen zu ärgern. Dient einander in Liebe und Nachsicht. Und es wird euch Freude machen. Das waren nur Beispiele. Was ist mit unseren Kindern? Sind wir nicht stets bemüht, ihnen Gutes zu tun? Vielleicht manchmal oft mehr, als es ihnen gut tut? Aber unser Vater im Himmel weiß immer, was gut für uns ist. Oder wie ist es mit unseren Eltern? Brauchen sie nicht immer mal wieder unsere Hilfe oder Unterstützung in Dingen, die ihnen nicht mehr so leicht fallen? Ich persönlich habe meiner Mutter zu Weihnachten einen Gutschein geschenkt. Darauf stand: Gutschein für einen Tag Zeit zum Kleiderschrank ausmisten. Immer wieder mal hatte sie erwähnt, dass sie ihren Kleiderschrank aussortieren möchte. Und eigentlich könnte sie das auch ganz gut noch selber. Aber ich weiß, dass es ihr schwerfällt, sich von alten Sachen zu trennen. Vor allem an denen, wo Erinnerungen hängen. Also habe ich mit ihr einen ganzen Tag verbracht, auszuräumen, anzuprobieren, auszusortieren. Im Schrank war wieder überraschend viel Platz und Übersicht. Und Es gab noch einen Nebeneffekt, der mich überrascht hatte, so im Nachhinein. Bei vielen Dingen hat meine Mutter aus ihrem Leben erzählt. Es waren also wirklich schon sehr, sehr alte Sachen dabei. Und Dinge, von denen ich noch nicht mal was gewusst habe. Ja, ich kann nur sagen, ich persönlich habe in dem Beispiel mit meiner Mutter wieder mal erlebt, dass es so bereichernd sein kann und man mitunter so viel zurückbekommt, mehr als man gibt, wenn ich dem anderen diene. Gott will uns mit dem Auftrag des Dienens Gutes tun. Und ich möchte meine Predigt schließen mit dem, was Jesus den Jüngern sagt und auch zutraut und damit auch uns. Bei euch muss es anders sein. Wer von euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer der Erste sein will, soll allen anderen Dienste leisten. Amen.